Hallo, mein Name ist Dieter Dünder.
Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben.
Ein frohes neues Jahr.
Ja, insbesondere ein gesundes neues Jahr.
Das auf jeden Fall. Es ist ein Monat her, dass Sie uns das letzte Mal gehört haben. Wir haben ja gesagt, Anfang des Jahres geht es weiter.
Genau.
Und da sind wir wieder.
Ja, 2022.
Heiter und so weiter.
Ja, es soll uns auf jeden Fall nur Positives bringen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es geht weiter in unserer Reihe der Erklärungsversuche von Inhalten der Pflege- und Krankenversicherung. Und es gab jetzt ja oder gibt seit 1. Januar tatsächlich eine sehr spannende Neuerung.
Ja, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk war das, ne?
So in etwa.
Am 20.12.
wurde es rausgehauen?
Da wurde es beschlossen. Rausgehauen,
ja, genau.
Am 27.
Genau, also ja. Da, wo ja alle Zeit haben,
genau.
Und nicht im Urlaub sind oder so. Also das ist, man hat ja abends Zeit gehabt zu lesen, ne? Und das Ganze schimpft sich Richtlinien zur Empfehlung von Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln durch Pflegefachkräfte gemäß § 40 Absatz 6 Satz 6 SGB 11. Ein langes Wort. Und warum wollen wir jetzt darüber reden? Warum wollen wir Ihnen das erklären?
Also ich finde das auf jeden Fall positiv. Man ermöglicht Pflegefachkräften mehr Kompetenz. Man traut uns was zu.
Oh, ich bin begeistert. Man wusste ja, dass es kommt, ne?
Ja.
Man wartete ja bloß auf diese Richtlinie und hat mir damals schon gedacht, ich finde es ja genial, dass man uns echt mal was zutraut.
Ja, endlich. Ja, so langsam geht's vorwärts.
So langsam kommt Fahrt in die ganze Kiste.
Ja, letztendlich haben die ja festgestellt, oh, da sind ja ganz viele Pflegefachkräfte vor Ort, die sogar Ahnung haben. Das könnte doch über die laufen, weil letztendlich beraten haben wir es ja vorher auch schon. Aber wir durften es nicht verordnen und jetzt dürfen wir es sogar verordnen.
Worum geht es? Es ist so, wenn man sonst ein Pflegehilfsmittel benötigt hat, dann musste man sich eine ärztliche Verordnung holen, um dieses Pflegehilfsmittel zu bekommen. Jetzt war es ja grundsätzlich immer so, dass ja die Ärzte regelmäßig zu Hause waren und wussten, wie es zu Hause aussieht, wie die Leute zu Hause versorgt wurden und deswegen auch ganz explizit wussten, was da für ein Hilfsmittel erforderlich ist, was dann dazu führte, dass sowieso wir als Beratungspersonen kontaktiert wurden, wenn es da um Hilfsmittel ging oder wir den Leuten gesagt haben, hier gehen Sie mal zu Ihrem Arzt und lassen sich eine Verordnung geben und das ist jetzt etwas anders.
Genau, und es gibt sozusagen vorgegebene Konstellationen, in denen dann Pflegefachkräfte nach dem genannten Paragraphen das dann auch entsprechend empfehlen bzw. verordnen können.
Genau, es gibt eine Richtlinie, wo ich gerade den Namen genannt habe, und diese Richtlinie beschreibt ganz genau, wie dieses Verfahren abläuft und auch im Anhang, welche Hilfsmittel dann durch diese Pflegefachkräfte verordnet werden können. Und da wir ja selber als, was wir immer sagen, Pflegeberatung,
genau,
ist es eben auch so, das ist für alle diejenigen interessant, die eben die Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3, haben wir auch eine Folge von,
genau,
in Anspruch nehmen. Für die ist das sehr interessant, weil eben die Beratungspersonen, die zu diesen Gesprächen kommen, können dann eben auch vor Ort gucken, ist denn hier ein weiteres Hilfsmittel erforderlich und können eben das dann, da gibt es ein extra Formular für, das vor Ort eben tatsächlich so aufschreiben. Und man selber kann dann sich eben im Sanitätshaus oder Apotheke, also einen Kassenvertragspartner, kann man sich mit dieser, ich will es jetzt nicht Verordnung schimpfen, das steht ja Empfehlung drin, also mit dieser Empfehlung dann dorthin gehen und kann das Ganze eben dann beantragen, sagen wir es mal so.
Genau, und neben der Beratungsleistung können auch Personen, die zum Beispiel von einem Pflegedienst, sprich Pflegesachleistung nach § 36 gepflegt werden, darüber kann diese Empfehlung dann auch erfolgen. Oder bei der außerklinischen Intensivpflege, also sprich, wenn jemand intensivpflegerisch von einem Pflegedienst versorgt wird, können die Pflegefachkräfte von diesem Intensivpflegedienst diese Empfehlung dann auch aussprechen.
Genau. Oder auch, also einmal die häusliche, also durch Pflegedienste, aber auch wenn man häusliche Krankenpflege, also wenn man jetzt keinen Pflegedienst in Anspruch nimmt für Grund- und Hauswirtschaft, sondern für Verbände, Injektionen, solche Sachen, ja. auch die können das machen.
Also die Behandlungspflege nach SGB V, genau. Also wenn Sie eine rosa Verordnung haben und von einem Pflegedienst Behandlungspflegeversorgung bekommen, die können das dann auch entsprechend empfehlen.
Genau. Die Hilfsmittel, die empfohlen werden können, müssen einen pflegerischen Bezug haben. Das heißt, sie müssen zur Erleichterung der Pflege oder des Pflegebedürftigen beitragen oder zur Linderung der Beschwerden oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.
Ja.
Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sage es jetzt mal ganz platt, einen Rollstuhl brauche, um überhaupt das Haus draußen verlassen zu können. Und ich habe meinetwegen einen Fahrstuhl im Haus, ich kann da alleine mit das Haus verlassen und so weiter. Dann hat das eben eine selbstständigere Lebensführung zur Folge. Ja. Wenn ich jetzt den Rollstuhl nur benötige, weil ich eben bequem durch die Wohnung fahren möchte, weil ich das als angenehm empfinde, ja. jetzt mal ganz blöd ja. gesagt, ne, dann zählt das nicht dazu.
Genau, also das können auch ganz banale Hilfsmittel wie ein Haltegriff an der Badewanne sein. Wenn Sie ja. durch diesen Haltegriff dann den Einstieg in die Badewanne leichter schaffen oder insgesamt alleine dann schaffen, ist dieses Hilfsmittel dann pflegeerleichternd und führt halt zur besseren Selbstständigkeit.
Genau.
So könnten Sie sich sozusagen daran orientieren.
Ja, ein ellenlanges Register tatsächlich. Über mehrere Seiten werden die Hilfsmittel aufgeführt. Das tun wir jetzt nicht.
Ja.
Aber
ja.
es ist tatsächlich so, dass man eben vor Ort gucken kann in dem Beratungsgespräch auch oder eben auch mit seinem Pflegedienst dann, genau. ja, was ist hier noch notwendig?
Ja.
Und ich finde das zum Beispiel auch sehr sinnvoll, wenn jetzt Akutsituationen eingetreten sind, also akute Pflegebedürftigkeit aufgetreten ist durch einen Schlaganfall und so weiter. Ja. Wir erleben das ja so häufig, dass die Leute dann meistens aus den Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, wo auch immer, nach Hause entlassen werden und dann vor dem Nichts stehen.
Was ja auch nicht sein darf, weil es gibt ja das
genau.
sogenannte Entlassmanagement.
Ja.
Also
ja.
Keine Reha-Einrichtung oder kein Krankenhaus darf einen Menschen unversorgt entlassen. Kommt leider vor, weil mittlerweile auch Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen ja eine Verordnungsermächtigung ja. bekommen haben. Also sprich, die Versorgung könnte darüber auch eingeleitet werden.
Genau.
Wird's nicht, deswegen kommen wir dann ins Spiel, die dann auch relativ zeitnah diese Hilfsmittelversorgung dann auch unterstützen können.
Genau, oder eben auch, wenn dann vielleicht Sachen schon verordnet wurden, aber die Leute, die im Krankenhaus dann tätig sind, kennen ja das persönliche Umfeld nicht,
ja.
nicht? Und dann kommt man nach Hause und stellt fest, ach nee, man bräuchte noch hier Haltegriff oder was
genau.
auch immer.
Ja.
Und dann kann man dann eben schon das dann vor Ort quasi veranlassen durch diese Empfehlungen, Schrägstrich Verordnung, wie auch
genau,
immer man das nennen
genau.
will dann.
In der Richtlinie ist auch noch ganz genau definiert, wer das machen darf, also wie die Pflegefachkraft an der Ausbildung sozusagen sein soll. Zählen wir nicht auf. Letztendlich die Pflegefachkraft, die diese Beratungseinsätze durchführen darf, muss sowieso diese Kompetenz der Hilfsmittelberatung auch innehaben.
Genau.
Rein theoretisch.
Ja, genau. Das ist, also wir müssen schon so ein bisschen darauf hinweisen, dass es eben Pflegefachkräfte sind,
ja.
Ja, die diese Sachen empfehlen dürfen dann.
Genau.
Und das ist eben schon so, weil es gibt ja auch in den Beratungsstellen, also die 37.7, die Beratungseinsätze dürfen ja nicht nur ausschließlich von Pflegefachkräften durchgeführt werden. Ja, in den Pflegestützpunkten, die es ja rein theoretisch auch mitmachen dürften, sitzen ja auch Sozialarbeiter.
Sozialarbeiter, Sozialversicherungsfachangestellte
genau.
und so weiter.
Und die dürfen das nicht.
Ja, weil hier muss auch dieser pflegefachliche Bezug definitiv bestehen.
Genau.
Weil eine Pflegefachperson, jetzt mal neutral, geschlechtslos mal gesagt, die Pflegefachperson muss ja dazu in der Lage sein, auch diese pflegenotwendigen Hilfsmittel dann auch zu kennen, auch wie man die umsetzt und benutzt.
Ja. Genau, also diesen pflegerische Grundwissen quasi haben.
Genau, und dann ist nochmal ganz genau definiert die Anforderungen an die Empfehlungen von der Pflegefachkraft und Aufgaben der Pflegefachkraft.
Ja.
Und da sind halt unter den allgemeinen Grundsätzen auch nochmal aufgeführt, dass da zum Beispiel auch keine eigenen Interessen verfolgt werden, sprich da auch finanzielle Interessen dann nicht vorliegen sollen.
Also das meint damit, dass ich jetzt zum Beispiel einen Kooperationsvertrag mit dem Sanitätshaus habe und
genau.
dann zack, bumm, alle
genau.
immer dahin schicken und
genau.
sagen, gehen Sie mal dahin,
ja.
gehen Sie mal dahin
ja.
und für jeden, den ich dahin schicke, kriege ich 5 Euro Provision.
Genau.
Das darf eben nicht sein.
Und es soll auch kein Interesse sozusagen für dieses Pflege- oder für dieses Hilfsmittel geweckt werden, was nicht notwendig ist. Also es soll sich auch an den gesetzlichen Vorgaben orientiert werden. Und insbesondere steht natürlich auch von Kostenträgerseite die Wirtschaftlichkeit.
Ja.
Also bei den ganzen Empfehlungen muss die Wirtschaftlichkeit auch entsprechend im Fokus bleiben, weil die Notwendigkeit, die von den Pflegefachleuten herausgegeben wird, die wird dann nicht mehr auf die Notwendigkeit mehr geprüft, sondern nur noch auf die Wirtschaftlichkeit.
Genau. Das heißt also, es können zum Beispiel nicht 3 Rollstühle aufgeschrieben werden oder 2 Rollatoren zum Beispiel, also diese so Doppeltverordnungen, ne? Also die Pflegefachkräfte müssen auch gucken, was ist schon vorhanden.
Genau.
Ne, und können das dann nicht nochmal doppelt aufschreiben oder auch Maßanfertigungen, ja, das zählt auch nicht darunter.
Ja. Ja, also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Liste an Hilfsmitteln aufgeführt. Also ich hätte mir das so umfangreich wirklich nicht vorgestellt, finde ich toll. Aber auch da gibt's halt Grenzen und gerade die Hilfsmittelversorgung ist sehr, sehr speziell. Ja. Also wenn ich mir die Prothesenversorgung anschaue, da fühle ich mich selber auch nicht fachkundig genug, um da die richtige Beratung durchzuführen. Nee. Also das bedarf schon umfänglicher Beratung und auch da speziell den Hilfsmittelberater, der dazu aufklärt.
Ja, deswegen kann man sagen, das ist quasi so das Standardwerk der Hilfsmittel, die da drin enthalten sind. So die gängigsten, sagen wir es mal so. Also nichts, was irgendwie Maßanfertigung oder speziell hergestellt werden muss. Also was Pflegebetten, Bettschutz und Haltegriffe, Rollstühle, also Standardrollstühle, auch keine elektrischen, ja, sondern nur manuell bedienbare, also die man mit den Händen bedienen muss, solche Sachen, so die Standardsachen.
Genau, und da ein Punkt ist auch, dass zum Beispiel, wenn Hilfsmittel vorhanden sind, die aber repariert werden müssen, guckt natürlich die Kranken- oder Pflegekasse, kann man die erstmal reparieren. Also die Instandsetzung hat den Vorrang vor der Neuversorgung.
Ja, genau. Dann ist es so, dass man als Versicherte eine Wahlfreiheit hat. Also wenn wir uns das Verfahren einmal verkürzt angucken, ist es so, dass man also in diesem Beratungsgespräch feststellt, da ist also ein Hilfsmittel erforderlich. Dann wird übrigens über dieses Empfehlungsschreiben, was dann der Versicherte in die Hand gedrückt kriegt, in diesem Empfehlungsschreiben wird eben das alles aufgeführt, auch kurz begründet. Die Pflegekraft muss angegeben werden und mit diesem Schreiben kann man dann innerhalb von 2 Wochen muss das passieren.
Also genau, die Frist
Wochen,
sind 2 Wochen.
2 Wochen geht man eben zu einem Sanitätshaus oder zu einer Apotheke. Man kann es aber natürlich auch an die Kasse schicken, also diese Möglichkeiten hat man, aber innerhalb von 2 Wochen. Ja, muss man quasi das einlösen und man nimmt dann dieses Schreiben, geht ins Sanitätshaus, legt das dorthin, Rollator zum Beispiel, und das Sanitätshaus nimmt das dann und beantragt die Kostenübernahme bei der Kasse.
Genau, die Kostenübernahme. Und dieser Weg direkt zum Sanitätshaus ist ja bewusst eingeführt worden, weil die Versorgung dann schneller erfolgen soll. Ja. Also diese, Sie können es zwar an Ihre Kranken- und Pflegekasse schicken, aber eigentlich ist es hier wirklich gewollt, dass die Versorgung ganz schnell dann über ein Sanitätshaus dann erfolgen soll.
Ja, und da ist es dann so, man geht dorthin, reicht das dort ein und die beliefern einen dann mit dem Hilfsmittel und kümmern sich um den Antrag.
Genau. Ich muss dieses Wort einmal erwähnen,
bitte, weil ich das auch gerade überlegt,
so oft in dieser Richtlinie draufsteht.
Hau es raus.
Vermutungswirkung ist in dieser Richtlinie mehrfach erwähnt. Also das, was wir in der Beratung leisten, ist unsere Vermutungswirkung. Ich habe das gegoogelt. Es kommt aus dem Technischen, habe das vorher in der Verwendung nie gehabt. Also wir vermuten in der Beratung. Und die Wirkung ist dann die Empfehlung. So habe ich das jetzt für mich interpretiert.
Ja, genau. Also wenn man das so auf Deutsch übersetzt, dann ist es eben, wenn wir als Pflegefachkräfte das da hinschreiben und sagen, das wird jetzt also empfohlen, dann wird eben vermutet, dass es eben genau, ich sage, also es gibt einen Absatz im Paragraphen 40, wo eben drin steht, ne, das, was ich Ihnen vorhin sagte, zur Linderung und Selbstständigkeit und so weiter, dann wird eben vermutet, dass eben das genau dann eintritt.
Ja.
So. Also ich weiß nicht, welche Wortkreator, ich weiß nicht, ob die so einen Buzzer haben und einmal draufhauen und sagen, hau ein neues Wort raus.
Komm, ja, lass uns in dieser Richtlinie mal was Neues erfinden. Genau, und das ist diesmal die Vermutungswirkung.
Das ist so wie in der Corona-Pandemie, alle Vierteljahre ändern sich die Wörter, dann weiß ich was, 2G, 3G, 5G. Und hier ist es auch so, da sitzen dann Leute, die denken so, wir brauchen ein neues Wort.
Komm, genau.
Wir nehmen Vermutung.
Genau. Und auch bei der Antragstellung beziehungsweise bei dieser Empfehlung, was dann durch die beratende Person erfolgt, ist ganz klar definiert, welche Hilfsmittel empfohlen werden dürfen. Und das auch mit der Positionsnummer. Also durch diese genauere Bezeichnung habe ich schon die Hoffnung oder die Vermutung, dass die Versorgung auch besser erfolgen kann als bisher. Weil bisher, also ich habe ja in den Empfehlungen auch gesagt, wenn Sie sich eine Verordnung vom Arzt holen, lassen Sie sich die Positionsnummer ganz genau beschreiben. Das wissen teilweise Ärzte gar nicht. Also hat man dann sozusagen die grobe Überschrift Rollator genommen und im Nachgang, nein, der ist doch zu schwer, nein, ich hätte doch das gebraucht. Und das also gibt uns die Möglichkeit, durch die verschiedenen Positionsnummern auch gezielter die richtige Hilfsmittel dann auch zu empfehlen.
Ja, genau. Ja, wir können vor Ort schon gucken, in dieses Register reingucken. Und also das ist ja auch Rollatoren und dann sind noch 5, 6 Unterpunkte, also wo man auch, ne, wo es dezidiert dann ist, wo man das ganz genau empfehlen kann, was ich als, also ich finde das wirklich als sehr hilfreich, was Sie uns hier als Arbeitshilfe an die Hand gegeben haben in der Verordnung.
Ja.
Also finde ich wirklich sehr gut gemacht, muss ich echt sagen.
Also wirklich, ich habe ja selber auch mal in diesen Runden sitzen dürfen. Ich finde das auch, bin ich absolut bei dir. Das ist ein Instrument, womit wir sofort auch anfangen können zu arbeiten. Da, also ganz, ganz herzlichen Dank an die Kollegen auf der Bundesebene.
Ja, muss man echt sagen. Ja. Vielen Dank, ist wirklich gut gemacht, verständlich geschrieben. Also wirklich mal verständlich geschrieben.
Ja.
Wo man das gut nachvollziehen kann, wo man auch eigentlich, wo keine Fragen offen bleiben, wie man das jetzt genau macht. Es ist ja auch nochmal so kurz beschrieben worden, so auf einer Seite Ablauf des Antragsverfahrens.
Finde ich auch
so
toll.
Für ganz dumme, sage ich mal. Ne? Also wirklich ganz toll gemacht. Und das ist wirklich eine entschiedene Hilfe für die Versicherten, für uns in unserer täglichen Arbeit, was die Beratung angeht und auch alles zum Vorteil der Versicherten. Ganz tolle Sache.
Genau. Diese Hilfsmittel können ja auch über den GKV-Spitzenverband, über die Hilfsmittelliste da ja auch eingesehen werden. Und also die Aufteilung finde ich auch schön. Das ist unter Produktgruppen aufgeteilt. Mhm. Zum Beispiel die 4, das sind Bade- und Duschhilfen. Dann kommt Produktgruppe 18, das sind Kranken- und Behindertenfahrzeuge, also sprich doppelfunktionale Hilfsmittel. Dann Produktgruppe 19, das sind diese ganzen Krankenpflegeartikel, wie Betten und so weiter. Also das ist, was ist noch? Produktgruppe 20, das sind die Lagerungshilfen. Dann kommt Produktgruppe 22, Mobilitätshilfen. Produktgruppe 33, Toilettenhilfen. Produktgruppe 50, die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Nee, das sind die Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege. Genau, und dann kommt noch Produktgruppe 51, das sind die Pflegehilfsmittel zur Körperpflege und Linderung von Beschwerden. 52 Pflegehilfsmittel zur selbstständigen Lebensführung, also diese ganzen Notrufsysteme. Dann kommt die Produktgruppe 54 zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel.
Genau, also schon sehr umfangreich.
Sehr umfangreich und das wirklich sehr strukturiert mit den einzelnen Positionsnummern, weil je gründlicher unsere Empfehlung, desto einfacher ist es dann später für die Krankenkasse dann auch dieses Genehmigungsverfahren schnell umzusetzen.
Genau.
Ich finde das toll.
Ja, ich auch. Also wirklich ganz tolle Sache.
Nettes Weihnachtsgeschenk zum 27.12.21 veröffentlicht.
Ja, und das würde, also man muss auch schon sagen, es vereinfacht einfach auch die Abläufe. Also dieses Verfahren, man berät vor Ort, sagt den Leuten, gehen sie zum Arzt. Und wie oft haben wir das auch erlebt, ne, wo dann die Ärzte sagen, nö, das verordnen wir nicht.
Fällt
dann
in mein Budget, kommen Sie nächstes Quartal. Ja. Also die diversesten Horrorgeschichten.
Dann ärgert man sich darum, von dem Kontakt auf versucht zu erklären, es ist aber notwendig, nö, verordnen wir nicht und so. Ja. Also das ist schon jetzt deutlich einfacher für alle
Beteiligten. Naja, oder wir hatten ja auch Situationen, wo wir in der Beratung schon ein Hausnotrufsystem zum Beispiel empfohlen haben. Und dann sagt der Kunde, ja, möchte ich, dann möchte man versorgen. Und dann sagt die Kasse, ja, wir brauchen eine Notwendigkeitsbescheinigung.
Ja, genau.
So, genau, die Notwendigkeitsbescheinigung wird dann von der Person, die die Empfehlung vorher schon ausgestellt hat, nochmal bestätigt, wo ich dann denke, das ist unnötige Bürokratie. Und deswegen, also nochmal Lob an dieser Stelle, finde ich, den Gesetzgeber genau in die Richtung gedacht.
Ja. Zusammenfassend, also bei Beratungsbesuchen, bei Einsätzen durch Pflegedienste, auch in der Intensivpflege, können eben Hilfsmittel durch Pflegefachpersonen empfohlen werden. Die können dafür ein Empfehlungsschreiben ausstellen, was von den Pflegefachpersonen und auch von einem selber oder dem gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden muss. Das kann dann innerhalb von 2 Wochen bei einem Vertragspartner einer der Kasse eingereicht werden, sodass man also schnellstmöglichst dann sein Hilfsmittel hat.
Genau, aber trotzdem stellt sich für mich als Beraterin dann auch die Frage, das ist ein Mehraufwand. Das ist für uns ein bürokratischer Mehraufwand, weil sie nur ein Hilfsmittel vermutungswirkungsnah empfehlen können. Ja. Sprich, wenn ich bei einem meiner Kunden dann 4 Hilfsmittel empfehlen muss, weil die Versorgung dadurch sichergestellt wird, muss ich 4 dieser doppelseitigen Sachen dann ausfüllen. Ja. Das ist für mich ein Zeitaufwand und irgendwer hat mir gesagt, Zeit ist Geld. Und wie ist das jetzt mit dem Geld? Das wäre so meine Frage auch in Richtung Gesetzgeber. Ja. Haben Sie sich darüber auch Gedanken gemacht, wenn Sie das so detailliert, so schön, so dezidiert aufgeführt haben? Wie ist es mit dem Aufwand, der dafür dann aufgebracht werden muss?
Ja, man muss dazu ganz klar sagen, wir kriegen, wenn wir das machen, es nicht vergütet.
Ja.
Das muss man ganz klar so sagen. Also das ist dann, wenn es jetzt uns zum Beispiel betrifft, Bestandteil des Beratungseinsatzes.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, gibt es eine Erhöhung von 1,23 Euro oder sowas.
Das muss reichen.
Also das ist jetzt, wenn man das jetzt mal so im Verhältnis sieht, man muss sich dann vor Ort damit auseinandersetzen.
Ja.
Man muss das verschriftlichen, man muss das erklären. Das kommt ja auch noch mit dazu, warum das notwendig ist. Und da habe ich auch lustig geguckt, wo ich dachte, okay, man macht es gerne, weil wir es als echten Vorteil empfinden, aber es wird eben nicht vergütet.
Ja.
Und ein Arzt, wenn der eine Verordnung ausstellt, kriegt er das bezahlt.
Na, eigentlich auch dieses Logistische. Ich habe mir mal überlegt, ich meine, wir werden es ja dem Versicherten aushändigen. Sprich, ich muss das per Papier ausfüllen.
Ja.
Ich bin schon ein sehr digitaler Fan. Ich würde das gerne digital ausfüllen wollen, zumal ich vermute, dass das auch beleglesbar kreiert wurde, damit das von den Kassen elektronisch gelesen werden kann. Wie kann ich das machen, dass ich einem Menschen das digital übermitteln kann? Unser Klientel ist nicht digital 100%ig ausgestattet. Also da wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, wie man das dann umgehen könnte,
ja,
dass man da unnötig Papierkrieg herstellt.
Jetzt ist es Papier.
Das ist Papier, genau.
Ja. Und was da ist es, also das mag jetzt kleinlich sein, aber man muss eben das Papier bezahlen, man muss die Druckerschwärze bezahlen. Das mag jetzt für manche Leute kleinlich klingen, aber wenn sie das 500-600 Mal im Monat machen, kommen da irgendwann auch Summen zustande.
Genau.
Ja. Einfach nur mal so als.
Nur so mal so als Hinweis von der Praxis, von der echten Praxis, die das dann auch umsetzen möchten. Also wie gesagt, ganz toll,
ja,
finde ich super, finde ich eine ganz große Anerkennung auch endlich für die Pflegefachkräfte, weil wir haben was drauf. Aber schön wäre, wenn das dann auch ganz modern und digital umsetzbar wäre.
Ja, also das wäre schon sehr löblich. Digital ist immer gut.
Genau.
Ja.
In diesem Sinne.
Das war unser erster Informationsfolge für 22 und es geht natürlich heiter so weiter.
Auf jeden Fall. Ich denke mal, da ist beim Gesetzgeber, wir haben ja einen neuen, der uns dann entsprechend die Gesundheitsgesetze liefern wird. Von daher total spannend. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen im neuen Jahr.
Bleiben Sie gesund
und sarkastisch. Tschüss.
Tschüss. Thank you.